Black FM. Hallo und herzlich willkommen zu Volume 99 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Das letzte Duell gegen den Meisterschaftskonkurrenten liegt hinter uns und nachdem es lange Zeit nach einem vollen Erfolg für die Schwarzen ausgeschaut hat, wurde immerhin ein Punkt aus der Mozartstadt entführt und drei Runden vor Ende der Meisterschaft der 3-Punkte-Vorsprung gewahrt. Wir alle schauen zudem schon in den Startlöchern hinsichtlich der Mission Titelverteidigung im ÖFB Cup und wir schauen, wie es den Damen und der Zweier so ergangen ist und haben ein paar exklusive Stimmen zu unterschiedlichen Bereichen aus dem schwarz-weißen Mikrokosmos für euch eingefangen. All das wollen wir in diesem Querpass thematisieren und das tun wir im Trio. Zum einen mit dem CPO, Chefposter von Black FM, dem Mann mit den guten Ideen, mit Laola 1, Kleine Zeitung und ÖFB-Vergangenheit, Andi Terler. Hallo Andi.
Grüß euch, servus.
Und auch wieder mit dabei unser Formationsnerd, Taktikfachmann und Experte für eh alles Copyright, Frank Wohnisch. Hallo Frank.
Hallo. Ey.
Mein Name ist auch heute wieder Michael Pelitz und wir starten nach folgender Werbeeinspielung in eigener Sache mit Volume 99 von
Black FM.
Okay, zu Beginn dieser Ausgabe wie immer unsere Shoutouts und was haben wir da diesmal vorbereitet? Da gibt's ja was zum Stadion. Wer mag?
Frank? Keiner, anscheinend.
Keiner. Stadion-Thema, na, nicht schon wieder, Alter.
Es mag keiner im Stadion reden.
Doch, bisschen nervt so. Ja, es geht im Wesentlichen darum, dass ja jetzt in Liebenau wohl was getan wird, weil es ja eh nicht anders geht. Die Frage war aber bis zuletzt, wer das eigentlich finanziert. Da haben wir jetzt erfahren von Vereinsseite, dass bei dem letzten Termin die Finanzierung überhaupt nicht besprochen worden ist und Sturm deswegen davon ausgeht, dass die Kosten für diesen Umbau vom Eigentümer, also von der Stadt, getragen werden. Weitere Infos dazu, wie immer, spärlich bis nicht vorhanden. Von dem her, ja, just another Stadion-Story.
Wer soll das bezahlen? Yes. Wer hat so viel Geld?
Jo. To be continued, die längste Netflix-Serie aller Zeiten.
Mhm. Oh ja. Gott.
Ja.
Apropos Geld.
Ja, genau.
Apropos Geld.
Apropos Geld. Sturm hat das Cup-Final-Dress revealed. Und zwar, wenn ich mich nicht ganz täusche, gleich nach der Bekanntgabe, dass Dimitri Lavallee seinen Vertrag verlängert hat, hat, glaube ich, der Lavallee das Cup-Dress angehabt. Ja, wie finden wir es? So optisch jetzt, meine Herren?
Nichts verhaut, würde ich sagen.
Ja. Ein Nike-Template, ne?
Just another Nike-Template.
Ja. Gut. Also optisch können wir damit, oder?
Ja. Ja, also abgesehen davon, dass halt wie bei nationalen Bewerben üblich sehr viele Sponsorenaufkleber drauf sein
aufgefallen.
Müssen, ist es halt okay.
Mhm. Genau. Wir haben aber schon einen Kritikpunkt gehabt, oder?
Ja, ich meine,
einen dreistelligen Kritikpunkt
verfolgt hat, dass dieses Teil tatsächlich 100 Euro oder 99,9 irgendwas kostet. Ich meine, wenn man sie international umschaut, ist das so ein Preis kein allzu überraschender mehr, aber trotzdem muss man festhalten, für ein Shirt, das gerade in einem Spiel nur getragen wird, an 100 dazu verlangen, bumm.
Naja, du kannst es ja länger tragen.
Ja, du kannst es ja schon ganz oft anziehen. Würde ich es mir leisten, aber eines, das halt nur in einem Spiel getragen worden ist vom Verein selbst, ja.
Also der Vergleich mit international macht eh sicher, man muss nicht alles nachmachen, was international passiert, finde ich.
Auf keinen Fall.
Ich verstehe schon, dass man den Umsatz optimieren will, aber schon wachs, ne? Huni für Leiberl.
Genau, ja. Gleich viel wie eine Mitgliedschaft.
Jetzt ist ein bisschen was anderes.
True that.
Ja, yeah. Ein bisschen was anderes.
Ja. Genau. Genau.
Und apropos 100.
Dann, genau, apropos 100. 100 bist du. Eine Überleitung jagt die nächste.
Leckung. Wahnsinnig.
Geht schon. Michi.
Ich darf? Ja. Black FM wird 100 Folgen alt. Und zwar am 7. Mai 2024, also kommende Woche. Das darf man in unserem Podcast schon so sagen.
Sicher.
Genau. Und das Ganze wird stattfinden im Studio Hell in der Lautzieltgasse.
15?
Das Lautzieltgasse? Mhm. Richtig, ja, genau. Ja. Genau, 15. Und wir würden euch erstens einmal bitten, kommt's in Scharen, aber kommt alle rechtzeitig, denn first come, first serve, hast du gesagt, Franki, oder?
First sit, weil wir wissen nicht, ob wir genug Sitzgelegenheiten haben. Ich meine, wir haben eine riesengroße Sitzgelegenheit, die nennt sich Boden, ne? Da kann man immer sitzen, aber für alle anderen, die gerne anderen sitzen wollen, vielleicht eher früh kommen, keine Angst, es gibt was zu trinken und wenn wir es irgendwie noch da organisieren, gibt es vielleicht sogar was zum Essen. Das wissen wir noch nicht. Mhm. Also kommt wohl genährt, vorsichtshalber, aber durstig, würde uns helfen. Ja, und man kommt in die Lautzieltgasse zu Fuß mit dem Fahrrad, motorisiert oder idealerweise mit den Öffis, die Straßenbahn bleibt, ein paar Wackler entfernt stehen und es ist nicht weit, es ist gutes Wetter angesagt, also es steht eigentlich einem schönen Abend nichts
entgegen.
Ganz im Gegenteil, Andi, wer kommt denn alles?
Oh, ja, wir haben ja schon ein bisschen was verraten dürfen in den letzten Tagen und sag die mal. Gästeliste ist ja wirklich zahlreich.
Illuster, sagst du mal, oder?
Illuster. Ja. Und da fällt mir gleich der erste Gast ein, den wir announced haben, nämlich Markus Zottler, der allererste Black FM-Gast in der Geschichte. Uns allen bestens bekannt und vertraut. Wir werden sicher auch in diesem Zusammenhang über die Anfänge von Black FM reden. Bin ich auch sehr gespannt, weil da war ich ja noch nicht dabei. Dann ist Günter Kreisel dabei, was sehr cool ist, weil er ja schon länger nicht mehr bei Black FM zu hören war. Er ist ja mittlerweile beim ÖFB tätig, aber hat ja auch schon eine ganze Weile beim SK Sturm verbracht. Dann ist der Kapitän da, Stefan Hirländer. Und gerade erst jüngst announced haben wir auch den Cheftrainer Christian Ilzer, wobei man da wirklich sagen muss, vielen Dank jetzt schon mal fürs Kommen, weil er hat uns ja mitgeteilt, dass er eigentlich frei hat an dem Tag, aber trotzdem lässt er sich nicht nehmen, da dabei zu sein, was sehr, sehr cool ist.
Mhm. Sehr schön. Den Sportdirektor haben wir auch schon angekündigt gehabt, oder?
Noch nicht offiziell, aber damit ist es erledigt. Genau. Auch Andi Schicker wird kommen. Das ist ja quasi, wenn Christian Ilzer kommt, muss auch Andi Schicker kommen.
Und dann haben wir noch ein, zwei Überraschungsgäste.
Genau. Genau. Surprise, Pausen-Acts
genau.
Und so.
Genau. Die also, hüpfen dann aus der Torte. Genau.
Wissen Sie das schon? Die zwei?
Und winken mit 100er. Sehr schön.
Mit der Radlerhose aus der Torte. Das auf das freue
mich. Sehr viel Hinweis, Michael. Sehr viel Hinweis.
Oh Gott.
Okay, gut. Nein, finde ich nicht. Frank, ich muss jetzt, mir ist das vorher aufgefallen, du traust dich als leidenschaftlicher Pessimist, traust dich eine Woche schon vorher sagen, dass das Wetter toll sein wird?
Ja, also.
Das kenne ich gar nicht so von dir.
Du, schau her, wir sind in einer Indoor-Location, da gibt es kein schlechtes Wetter. Ne? Also von dem her traue ich mich, schönes Wetter prognostizieren, weil da regnet es nicht rein in die Halle. Mhm. Kann nichts passieren.
Genau, dann ist ja alles angerichtet. Gut, das war's dann mit den Shoutouts fürs Erste. Liebe Leute, lange schien es am Sonntag ja so, als könnten die Schwarzen in Salzburg die vollen 3 Punkte einfahren und sich 6 Punkte von den Bullen absetzen, was den Meistertitel dann wirklich zum Greifen nahegebracht hätte. Frank und Andi, warum hat es anfänglich auch spielerisch so gut ausgeschaut und warum reicht es dann am Ende nur, unter Anführungszeichen, zu einem Punkt? Wer mag beginnen?
Erklär mal, Herr Derler.
Naja, warum hat es am Anfang so gut funktioniert? Weil Sturm, glaube ich, genauso wie auch schon in Wien ein paar Tage zuvor mit voller Kapelle und voller Klarheit in das Spiel gegangen ist und noch nicht einmal eine Minute in Führung gegangen ist. Also das Spielglück war am Anfang definitiv auf Seiten von Sturm und es hat alles geklappt. Salzburg war daraufhin wirklich ziemlich verunsichert. Also ich weiß nicht, wie viele Spieler es da in der ersten Halbzeit auf die Pappen gehauen hat, ohne Fremdeinwirkung. Das war ja Wirklich lustig teilweise. Da ist wirklich alles daneben gegangen, außerdem dann auch fantastisch herausgespielt, das 2-0 Gasi Begovic, der, ich weiß nicht mehr, wenn er da schwindelig gespielt hat auf der rechten Seite und dann ideal für Brass reingespielt, der dann sogar mit dem Rechten trifft. Also es hat alles funktioniert. Und zumindest bis zu der Szene, wo Mika Bereth dann dem, ich glaube, Daniljuk enteilt ist und allein aufs Tor rennt, da hat er dann leider nicht mehr gewusst, was er da tun soll. Allein vom Tor, er hätte abspielen können auf Willi Böwing, hat er nicht gemacht. Er hat auch nicht einfach geschossen, sondern so lange gewartet, bis der Schlag eben den Ball wegschießt und da mal aufgestampft oder was er da gemacht hat. Und in der zweiten Hälfte, ja, ist dann halt doch, hat dann Salzburg halt doch angeschoben, hat irgendwie alles reingeworfen, was da noch an Offensivkraft auf der Bank war. Und bei Sturm hat der Kopf angefangen zu arbeiten. Und die Beine sind schwerer geworden und dann hat man halt schon auch gesehen, welche Klasse da auf der anderen Seite zu Werke geht. Und am Ende muss man aus Sturmsicht eigentlich froh sein, die Partie nicht komplett hergegeben zu haben. Von dem her muss man, auch wenn es im ersten Moment bitter ist, ein 2-0 hergegeben zu haben, aber schon gut leben mit dem 2-2, weil man ist einfach immer noch Tabellenführer und man hat 3 Punkte Vorsprung.
Mhm. Frank? Ich darf jetzt den Jürgen Bucher machen und sagen, ja, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Also eigentlich alles gesagt. Also Spielglück hat der Andi vollkommen recht, weil wenn wir uns die Sekunde 40 bis 46, also das erste Brass-Tor, überlegen, sind da natürlich 2 Schnittbälle dabei, die beide von uns gewonnen werden. Und da wissen wir, da geht es um ein paar Millimeter und dann geht er halt woanders hin, der Ball. Also, ne? Und dann halt super fertig gespielt, brauchen wir auch nicht diskutieren. Beim 2-0 hat natürlich Kasi Begovic da draußen eine Sternstunde und wer auch immer dort am Flügel ist, ist nachher, glaube ich, kurz speiben gegangen. Und also wenn eine erste Halbzeit so läuft, ne, dann fängt, wie du richtig sagst, wahrscheinlich irgendwann die Courage mit dir durchgehen an und das ist nicht immer gut. Und dann kriegt man irgendwie Angst vor der eigenen Courage und das hat ein bisschen so ausgeschaut. Also sie dürften halt wirklich drüber nachdenken angefangen haben und Salzburg hat es natürlich dann auch durchaus gut gemacht, hat uns dann auch gut auseinandergezogen, auseinandergespült, Abstände sind weiter geworden. Und, also so ehrlich muss man sein, auch die Haxen ein bisschen schwerer, aber auf das komme ich später nochmal zurück. Ne? Also von dem her bin ich auch nicht enttäuscht. Ich bin zufrieden, dass wir noch immer mit 3 Punkten Vorsprung aus Salzburg zurückgekommen sind.
Mhm. Habt ihr das Gefühl, dass das irgendwie auch das, ich meine, man hat ja trotzdem 2-0 geführt, aber dass diese vergebenen Chancen dann am Ende, also gegen Ende der ersten Halbzeit, so ein bisschen wie sowas wie ein Knackpunkt waren, auch irgendwie?
Ich weiß, so blöd das jetzt klingt, ich weiß nicht, ob das ein Knackpunkt ist. Also, es ist natürlich schade bei der Lattenschuss von Kitaschwili. Ja, ich meine, ob der jetzt auf die Latten drauf fällt, also er ist ja nicht quer an die Latte geknallt, also von oben auf die Latte drauf. Ne? Natürlich 10 cm weniger und es geht sich vielleicht aus, aber das ist halt so ein Ding, der kann halt hingehen, wo er will. Die Bereth-Aktion ist natürlich ein bisschen nachhaltiger, weil da hast du eigentlich blöderweise alle Zeit der Welt und da hat man richtig gemerkt, jetzt kann er entscheiden und hat er keine Idee gehabt, was er tun soll. Dann hat er, glaube ich, diesen Lipizzaner-Sprung da ausprobiert, den Schlager irgendwie sehr unbeeindruckend gefunden hat und dann hat er irgendwie keinen Fuß mehr zur Hand gehabt, der Maike, um hinüberzuspielen und war halt blöd, ne? Und ob das dann ein Knackpunkt ist, weiß ich nicht. Vielleicht für Michael Bereth, für die ganze Mannschaft glaube ich nicht. Bei der ganzen Mannschaft geht es, glaube ich, mehr darum, dass ein schon deutlich angeschärfter Gegner aus der Kabine gekommen ist, man dieses Wer kommt besser raus gleich einmal verloren hat, diesen Wettbewerb. Und und dann kriegst du halt vielleicht wirklich ein bisschen Bammel, dass du das 2-0 noch hergeben könntest. Das hat man gesehen. Und dann in Union mit schwere Haxen ist das, glaube ich, nichts mehr cool dann in Salzburg.
Ja, ich denke schon, dass rückblickend auf die ganze Partie diese Chance, vor allem die Bereth-Chance, ein Knackpunkt war, weil ehrlicherweise, wenn die Partie 3-0 steht zu dem Zeitpunkt, ist die Geschichte vorbei aus meiner Sicht. Und man muss schon auch sagen, aus der Kabine raus ist Sturm prinzipiell noch nicht ganz schlecht gekommen und es gab dann noch die eine oder andere Umschaltsituation und Kontermöglichkeit, die man halt nicht wahnsinnig ideal fertig gespielt hat. Und so circa ab der 60. sind dann halt, ist es dann halt sukzessive immer steiler bergab gegangen. Und wenn man dann natürlich auch noch am Ende erwähnen muss, ist Vítězslav Jaroš, der am Ende eigentlich noch diesen Punkt festgehalten hat, weil
wieder mal.
Der ist sowieso seit längerer Zeit richtig, richtig gut in Form und hat das auch in Salzburg wieder bewiesen. Und ich hoffe, der haltet seine Form auch für die nächsten Wochen, weil dann kann das noch extrem wichtig werden, weil der ist richtig gut drauf.
Aber jetzt nur kurz, also was mir jetzt aufgefallen ist, also bei den letzten beiden Spielen, also im Rapid und Salzburg, dass die zweiten Hälften haben sich schon ein bisschen gespiegelt. Ist mir vorgekommen. Also man hat plötzlich, man gibt eigentlich wirklich komplett das Zepter aus der Hand, kann auch irgendwie nichts dagegen setzen mehr und die Gegner kommen einfach zu richtigen Top-Chancen. Und wenn es da hinten näht, an Angoli in einer sensationellen Form gerade hast, der auf der Linie unglaubliche Sachen abwehrt, dann bin ich mir jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so sicher, ob wir das Rapid-Match gewonnen hätten. Beziehungsweise wahrscheinlich hätten wir jetzt in Salzburg auch keinen Punkt mitgenommen. Also die Frage ist, warum ist das so?
Naja, ist das jetzt? Ich fange mal da an. Einen guten Tormann brauchst du in Österreich, wenn du Meister werden willst. Punkt. Und warum das so ist, die physiologisch-logische Ausrede ist, wir haben doch eine ganze Menge mehr schwerer Bewerbsspiele in den Beinen als Rapid und Salzburg. Woran liegt das? Ja, wir haben halt im Frühjahr noch international gespielt. Das haben die Herrschaften ja nicht. Ne? Und jetzt kann man sagen, die internationalen Spiele sind lang her. Das ist sportphysiologisch aber verhältnismäßig wurscht. Die Belastung ist trotzdem da. Und die mussten die nicht wegpuffern, wir schon. Also Punkt 1, wir dürfen etwas müder sein als die. Und das mag sein, dass man das nach einer langen Saison jetzt wirklich langsam zum Sehen anfängt. Und zum anderen ist es so, dass du natürlich irgendwann deine Kräfte dir einteilen musst, also sozusagen deine Druckphasen periodisieren, wenn wir das im Gescheit-Scheiß-Sprech sagen wollen. Und das kann halt auch mal schief gehen. Und das ginge natürlich weniger schief, wenn man sozusagen für einen defensiven Ballbesitz ein bisschen ein besseres Konzept hätte, weil das ist einfach gar nicht unser Fußball. Und das kommt halt dann zusammen. Im Verwalten von Spielen sind wir halt nicht sonderlich toll. Und das ist gar keine Kritik, das ist einfach eine Feststellung. Und wenn du in den Verwaltungsmodus gehen müsstest, wird es bei uns immer ein bisschen gefährlich.
Mir haben da nur ganz persönlich, also das hat mir da so weh getan, wie ich mir da die Zusammenfassung angeschaut habe und dieses 1:2, die Entstehung des 1:2, wie der Gazi da diese Gurke kriegt. Jetzt denke ich mal, was wäre passiert?
Eine irre Szene eigentlich, also ja, aus Salzburgs Sicht, das ist das.
Total. Was wäre gewesen, wenn er diese Gurke nicht bekommen hätte? Ja. So blöde, ja, ich weiß eh, aber das ist so was Untypisches, was man so untypisch sieht. Also
ja. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen, dass ein Spieler im Strafraum 5 Schritte lang Jan Goran Stankovic so wegblockt, dass der nicht in einen Zweikampf kommt und dann mit seinem Tackle, mit dem er den Ball abblocken will, zu spät ist. Das habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ne? Also es sind schon auch die Dinge zusammenkommen, wo die Salzburger gewisse Qualitäten haben. Und wenn es nur die Überraschungsmomente sind, wie zum Beispiel, dass der auf der Linie draußen plötzlich sich entscheidet, da ein No-Look-Ferscherl zu probieren und genau durch den Gazi, durch den Tunnel durchtrifft, ne? Das gehört halt auch dazu. Das muss man halt auch sagen. Weißt du, Fußball, 65% Zufall.
Aber ich würde sagen, wir tragen diese Aspekte, die du jetzt da angeführt hast, tragen wir dann, also die speichern wir jetzt mal ab, dann nachher, wenn wir über den Cup reden, was das dann heißen würde. Was mir jetzt, also was uns generell dann natürlich aufgefallen ist und auch, weil wir mit betreffenden Personen dann gesprochen haben, nach dem Spiel herrschte ziemliches Gefühlschaos. Brass war Hass, hat man mitbekommen. Ilz hat versucht, es positiv zu sehen. Happy war irgendwie im ersten Moment niemand. Und Franke, wir haben das Match zum Beispiel zusammengeschaut. Auch wir wussten nicht ganz, wie wir das jetzt einordnen sollten. Jetzt ein bisschen mit mehr Abstand, was ist jetzt der Punkt wirklich wert in eurer Ansicht?
Nur viel, weil der Punkt hat dafür gesorgt, dass man noch immer mit 3 Punkten vor Salzburg ist. Wäre der Punkt nicht da, wäre man schon wieder punktegleich und deshalb Zweiter. Aber wenn es die Salzburger jetzt versuchen, kommunikativ anders hinzustellen, die müssen jetzt 9 Punkte machen. Wir können theoretisch 7 machen, wenn ich das jetzt richtig nachrechne. Mhm. Also jetzt nicht, dass ich 7 Punkte machen will, aber ich sage nur, dieses Gewinnen müssen, von dem die Salzburger in Interviews jetzt gesprochen haben, das ist grundsätzlich, liegt schon bei ihnen. Weil wenn sie einmal nicht gewinnen, kann es schon schwierig werden. Also ich finde, der Punkt ist sehr, sehr viel wert. Der Spielfilm des Spieles gibt es halt her zu sagen, es sind 2 verlorene Punkte, aber sagen wir uns ehrlich, wenn es umgekehrt gewesen wäre, wenn die 2-0 in Führung gehen und wir in der 2. Halbzeit heroisch noch 2 Dinger machen, wären wir mit dem Punkt jetzt alle hochzufrieden und würden nicht viel drüber nachdenken, ob wir das nicht vielleicht gewinnen hätten müssen.
Mhm. Andi?
Absolut. Ja, also gestern, muss ich ganz ehrlich sagen, im ersten Moment haben wir schon aber gedacht, na, schade. Nach einmal drüber schlafen geht es mir schon wesentlich besser mit dem Punkt.
Du hast diese ganzen Postings auf Facebook geschrieben.
Nein, ich habe mich drüber geärgert.
Also hat
warum er sofort in so einen Schimpf- und Suderanten-Modus schalten muss. Das ärgert mich dann schon, auch wenn ich mich geärgert kann ich nicht sagen. Ich habe es einfach schade gefunden, dass sie es nicht durchgebracht haben. Weil sie sich ob des Einsatzes verdient gehabt hätten, aber man, es gibt halt immer noch einen Gegner, leider. Aber wie gesagt, heute, also mit einmal drüber schlafen, kann ich wesentlich besser damit leben, weil ja, die Ausgangslage ist jetzt klar und wenn man sich anschaut, wie viele Gegentore Salzburg in den letzten Partien bekommen hat, dann kann ich mir momentan ganz schwer vorstellen, dass die das von heute auf morgen komplett abstellen können.
Mhm. Das mit einmal drüber schlafen, das muss ich erst heute Nacht machen, weil ich war gestern Schlagergarten, wie nur sagen. Okay. Na, war nicht so schlimm. Physis als Fakt, wir haben das vorher eh schon ein bisschen angesprochen. Also Ilza hat es im Sky-Interview gesagt, Sturm hat alles investiert in den letzten Spielen, weil das notwendig war. Frank, du hast das eh schon angesprochen, das sah man auch. Aber trotzdem, Gazi Begovic mit Krämpfen, Horvath auch, Stankovic wirkte nicht ganz fit. Ist Sturm in Sachen Energie im kritischen Bereich, eurer Meinung nach?
Kritischer Bereich, das kann ich da nicht sagen. Ich kenne die Trainingswerte und die Belastungssteuerungskontrollwerte nicht, aber so nach 50, 60 Minuten schauen die Jungs zumindest nicht mehr taufrisch aus. Ne? Was mich nicht wundert. Also umgekehrt würde es mich mehr wundern. Und man merkt es ja selbst daran, wie oft wir, und nicht nur wir, sondern auch die Verantwortlichen des Vereins, diese Phrase, die ich schon einmal hören kann, und wir werden im nächsten Spiel wieder alles raushauen, bemühen müssen. Ich glaube halt, wenn du halt 34 Spiele in der Liga? Sind es 34? 32 Spiele in der Liga, dann die Spiele im Cup und dann die internationalen Spiele. Und wenn du quasi in jedem dieser Spiele anmoderierst, dass wir natürlich immer alles raushauen müssen. Ich glaube, selbst wenn es das körperlich da gehst, irgendwann macht dich doch die Phrase auch müde im Kopf.
Oder? Ja, wenn's das, halt schon wieder, das denke ich mal.
Du musst halt schon wieder eigentlich über der Leistungsgrenze rennen, damit es sich alles irgendwie ausgeht. Und gegen einen Gegner wie Salzburg ist es halt dann manchmal schon zu spät, wenn du halt eh willst, aber halt die halbe Sekunde zu spät willst. Und ich denke, in der Situation sind wir wahrscheinlich, logischerweise. Und ja, jetzt kann man halt nur hoffen, dass in Richtung Regeneration alles super rennt, weil es sind halt nur mehr Endspiele vor uns. Mhm.
Ja, ich habe nur kurz vor unserer Aufnahme noch die PK von heute angehört, weil die hat Sturm heute schon gehabt. Da ist Chris Ilzer auch in die Richtung gefragt worden und hat gesagt, ja, es natürlich ist Energie ein Thema, aber es ist jetzt außer kleineren Geschichten jetzt da kein Ausfall zu befürchten. Das ist natürlich schon mal gut. Aber ja, es kommt natürlich darauf an, wie intensiv die Partie dann am Mittwoch wird, also und wie schnell das entschieden wird. Wenn es dann natürlich länger als 90 Minuten dauern sollte, was ich nicht hoffe, kann das ein Faktor werden. Ja. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es länger als 90 Minuten dauert.
Es sollte auf jeden Fall, es wäre gut, wenn es so laufen würde wie in der ersten Halbzeit gegen Rapid, aber es sollte nicht so laufen wie in der zweiten Halbzeit in der Meisterschaft gegen Rapid. Weil ich weiß nicht, ob der Herr Jarosch nochmal so einen Sterntag hat. Also das mit der Einschätzung, das habe ich jetzt eigentlich eh schon gefragt. 7 Punkte wäre man fix Meister. Aber trotzdem, eure Einschätzung, schaffen wir das?
Andi?
Ich glaube schon, ja.
Ja? Warum?
Ich glaube schon, ja, weil Salzburg nicht durchziehen wird jetzt, ergebnismäßig.
Salzburg fällt gegen wen anderen?
Ja.
Gegen wen?
Gegen Rapid. Ich glaube, dass sie nicht gewinnen gegen Rapid.
Aber nur, wenn Rapid nicht Cupsieger wird.
Ja, eben. Das ist sowieso klar.
Na, ist eh klar. Natürlich. Es ist natürlich klar.
Was soll ich sagen?
Na, natürlich ist es klar. Aber es wäre, wenn Rapid Cupsieger wird, Frank, ich glaube, du hast das jetzt vorher auch schon gesagt, also vorher ein bisschen besprochen, das wäre Worst-Case-Szenario für die Meisterschaft, oder? Das also ist, abgesehen, dass Rapid...
Ja. Das wäre insgesamt Worst-Case-Szenario.
Ja, natürlich.
Ja, Meisterschaft aber, hin oder her. Ja. Weil wenn wir die sind, die titellose Ära für die Frösche beenden, das wäre schon ein bisschen scheiße. Aber, ne? Und ja, ich glaube, für die Meisterschaft wäre es ein Fiasko, weil dann geht Robert Klaus mit seinem Trainerteam, glaube ich, jetzt 3 Runden lang nur mehr saufen und die Mannschaft darf sich selbst aufstellen. Weil denen ist dann alles wurscht, weil dann haben sie ihren Weg in die internationalen Bewerbe über den Cup-Sieg gemacht und pfeifen auf die Meisterschaft, wo sie sportlich wertlos und verachtenswert finden würde und sie werden es natürlich nie zugeben, aber es hat ja bislang schon ein bisschen so ausgeschaut, als ob die absolut nur mehr im Schongang waschen und das bin ich mir ziemlich sicher, wird dann nachher auch passieren. Wenn man es jetzt umdreht und sagt, wir geben denen den Cup-Titel nicht, sondern behalten ihn uns, dann ist natürlich Feuer am Dach in Hütteldorf.
Dann war das All-In ein bisschen ein Schuss in den Ofen.
Das war dann nicht so gute Idee.
Nein.
Oder wie die Kollegen von 90 Minuten geschrieben haben, eine Wette, die halt auch aufgehen muss.
Mhm. Ja.
Ja, wo wir auch schon beim Thema sind.
Wetten?
Also auch. das Thema Meisterschaft eben wird jetzt einmal für ein paar Tage auf jeden Fall ad acta gelegt. Zum Durchschnaufen gibt es aber jetzt keinen Grund. Per Flieger ging es für Sturm zurück aus Salzburg nach Graz. Mittwoch dann das große Finale im ÖFB Cup und das wieder gegen Rapid. Im Ausgangslage, Rapid hat sich im Schongang vom LASK abschießen lassen. Was bedeutet, dass der letzte Rapid-Pflichtspielsieg das Cup-Halbfinale, das 3:0 in Leoben Anfang April war.
Kann man machen. Mal einen Monat nichts gewinnen.
Kann man machen, ja. Haben wir das nicht im November letztes Jahr gehabt? Nein. Stimmt wahrscheinlich nicht. Das ist ganz falsch. Bitte streichen. Dass Rapid sich jetzt nicht über die Maßen ausbauen wird in Linz, das war eh klar, das war uns eh allen klar. Aber dass man sich dermaßen hinrichten lässt, ist wahrscheinlich auch eher suboptimal in Sachen Karma oder so. Habt ihr den Eindruck nicht auch, dass so ein Ergebnis, also wenn man es wirklich so weggeschossen wird, dass das auch wieder Aufarbeitungsprozess ist oder benötigt?
Mit Sicherheit. Also natürlich wollten sie die Partie anders bestreiten, als am Ende als 0-5 Verlierer da vom Platz zu gehen. War es aber auch, dass halt die Rotationsmaschine angeworfen worden ist und die halt nicht wahnsinnig gut funktioniert. Man hat natürlich versucht, da teilweise Spielern auch wieder Spielzeit zu geben, die davor nicht gespielt haben, weil sie verletzt waren, wie Leo Querfeld. Man hat gesehen, dass er die Spielzeit auch noch braucht, weil der war sicher noch nicht bei 100% in dem Spiel. Dass er prinzipiell ein sehr guter Innenverteidiger ist, wissen wir alle, aber in der Partie war er noch nicht auf dem Level, dass er spielen kann. Von dem her, ich habe einen seltsamen Eindruck von Rapid gerade und ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich mir erwarten soll am Mittwoch von denen. Es ist eh klar, dass die ganz anders auftreten werden, auch personell. Aber ein 0-5 musst halt auch erst einmal irgendwie wegstecken. Und das wird sicher das Team ein bisschen beschäftigt haben.
Frank?
Ja, ich fürchte, das ist ein riesengroßer Verschwörungsplan. Und weil mit der nonchalanten Lässigkeit, mit der sich Junior Querfeldkopf da hingestellt hat im Interview und vorausschauend auf das Cup-Finale in die Mikrofone der österreichischen Medien eingesprochen hat, sie werden entspannt und erholt nach Klagenfurt anreisen, einen lustigen Abend haben und sich den Cup-Sieg mitnehmen. Wirkt für mich schon ein bisschen danach, dass der sich ziemlich sicher ist, dass alles das, was in den letzten Tagen passiert ist, 1:1 in ihrem Playbook steht. Und wahrscheinlich wird ihnen wurscht sein, ob sie vom LASK 0-3 oder 0-5 kriegen, weil sie sowieso fix eingeplant haben, dass Trisch kriegen. Und es ihnen halt augenscheinlich scheißegal ist. Ob das cool ist, ob das sportlich fair im Sinne des Wettbewerbs ist, das lasse ich alles dahingestellt. Das muss man in Hütteldorf mit sich selbst verhandeln. Wie gesagt, Karma is a bitch, maybe it strikes back, werden wir sehen. Die lustig finden, weil das macht mir die Freunde aus Hütteldorf schon noch einmal ein bisschen eine Ecke unsympathischer, wie sie da jetzt einfach die Meisterschaft abschenken. Finde ich ein bisschen ehrlos, wenn ich das so sagen darf.
Die nächste Frage wäre eure Einschätzung, wie die Finalelf von Rapid aussehen wird. Werden sie da jetzt alles reinhauen, was jetzt in letzter Zeit so halb verletzt war halb krank und sich entschuldigen hat lassen? Und jetzt super frisch Blut spucken werden, damit sie das gewinnen. Wie schaut die Finalelf von Rapid aus, eurer Meinung nach?
Andi, fang du an, weil ich kenne dich nicht einmal, oder?
Naja, was im Vergleich zum LASK-Spiel sicher so sein wird, ist, dass ein Seidel wieder zurückkehren wird in die Startelf, auch wenn er jetzt nicht in Überform war in den letzten Wochen, aber der hat halt immer gespielt, muss man auch sagen. Güter Burgstaller wird, bin ich gespannt, ob er von Anfang an spielt, aber er wird sicher irgendwann aufs Feld kommen, das ist klar. Und auf wen man natürlich besonders aufpassen wird und wen man sicher für die Startelf fit bekommen möchte, ist Nenad Cvetkovic. Mm. Der hat ja schon in Wien gezeigt, dass er vor allem offensiv mit der Birne ziemlich gefährlich werden kann. Da war es ja ziemlich happig. Und der ist auch, hat man ja in den ersten Runden gesehen, bis er sich dann das Kreuzband gerissen hat in der Saison, dass er ziemlich solider und guter Innenverteidiger ist und eben auch offensiv gefährlich. Also die drei sehe ich wahrscheinlich sogar in der Startelf. Was auch noch dazugekommen ist bei dem LASK-Spiel jetzt, ist, dass Seidi relativ schnell ausgewechselt hat werden müssen und dann lang eingewechselt worden ist. Das hätte der Robert Klaus wahrscheinlich auch nicht eigentlich so geplant gehabt. Aber ja, er kann nur alles, was geht, einfach einmal hinstellen. Heuwert fit, ganz fit, dann muss er über die Emotion kommen, aber er muss die nominell beste Truppe da einstellen, weil sonst war das Ganze vorher irgendwie komplett wie die Fisch.
Mhm. Ja, und das ist halt so, wie wir jetzt eigentlich die Matchpläne immer angegangen sind, wo wir immer versucht haben, gleich am Anfang halbwegs klare Verhältnisse zu schaffen. Ich nehme an, dass Robert Klaus davon ausgeht, dass wir das auch im Cup-Finale tun. Insofern wäre es umgekehrt, also sich irgendwen in der Hinterhand zu halten und den nachher bringen, wenn wir ausgepowert sind. Das kann natürlich funktionieren, hängt aber davon ab, wie weit man dann vielleicht schon hinten ist. Also das kann natürlich furchtbar in die Hose gehen und wenn du das tust, sagt er halt ganz Hütteldorf, dass du das vercoacht hast. Also glaube ich fast, dass sie es umgekehrt machen werden und die volle Kapelle gleich mal hinstellen. Und vielleicht bei jemandem wie, weiß ich nicht, Burgstaller, der halt, glaube ich, jetzt das erste Mal wieder ein bisschen gekickt hat, den vielleicht irgendwann später bringen, weil für 20, 30 Minuten Vollstoff wird es bei Burgstaller ganz fix reichen und wenn du halt dann bei 0-0 in der 60. Minute als Sturm Graz Verteidigung den Burgstaller noch mal hingestellt kriegst, egal ob er Botschaftentag hat oder nicht, aber der nervt dich halt einfach, weil er jeder Haut so nachgeht und weil er dauernd durch die Leute durchrennen will. Das ist einfach nervig. Und das kann, wenn du müde bist, dann halt schon einmal schief gehen. Also Varianten hat er schon, der Herr Klaus, aber der Andi hat natürlich völlig recht. Er wird wahrscheinlich mit allem anrücken müssen, weil, wie ich vorher gesagt habe, wenn er sich verzockt und nicht mit allem anrückt und wir vielleicht vorab für klare Verhältnisse sorgen, ich meine, dann ist natürlich alles schief gegangen.
Also das heißt, du meinst, Rapid hat einen Plan A und das ist alles.
Ja, also die letzten Tage schauen schon danach aus, oder, dass sie einen Plan A haben. Ne? Die werden einfach davon ausgehen, dass wir wesentlich müder sind als sie und dass sie uns da 90 Minuten niederpowern. Fertig. Mhm. Also, um das jetzt ganz profan zu umreißen, vielleicht ist mehr taktischer Plan dahinter, weiß ich nicht, wird schon so sein, aber ich glaube, das Primärmotto ist drüber rennen. Mhm.
Schneck Attack ist ja bei uns wieder verfügbar nach der Ligasperre. Wie schätzt ihr ein, werden wir in das Spiel starten?
Ich kann mir schon gut vorstellen, dass Schneck Attack startet. Weil ja, er hat die meiste Ausruhzeit gehabt und das wirst du schon brauchen auch, dass da, je nachdem, wie man es dann sonst anlegt, taktisch, aber ich gehe fast davon aus, dass Schneck beginnt. Mhm. Und sonst rechne ich eigentlich dem gleichen Personal, also ganz vorne rechne ich mit dem gleichen Personal wie zuletzt.
Mhm. Franky, siehst du das ähnlich?
Ja, da wir über den Spielplan von Chris Ilzer nicht mehr wissen, als dass er wahrscheinlich schon existiert, ist das die naheliegende Variante. Große Experimente passieren ja selten bis nie. Also es ist das Naheliegendste, dass wir einfach alles, was halt laufen kann, hinstellen. Und die dann laufen lassen, solange sie können, und dann die anderen eintauschen, die halt auf der Bank sitzen und fertig rennen. Also ich wüsste jetzt nicht, worauf man taktisch bei Rapid warten wollen würde. Weil wenn die in der Defensive wieder mit ihrem quasi ersten Anzug hinten drinnen spielen können, müssen sie so Experimente wie Sattelberger nach hinten ziehen und dem quasi eine Aufbaurolle geben. Solche Experimente müssen sie dann nicht tun. Ich nehme mal an, es wird am Mittwoch, weiß ich nicht, oder hat schon gegenteilige Meldungen gegeben, wird wahrscheinlich da der Sensenmann Krückic auch wieder auflaufen.
Fix.
Und dann hast du auch auf der 6 das Problem eigentlich nicht mehr, dass du da dir überlegen musst, wie du da sozusagen die Räume schließt, weil der die Räume komplett zuschließt, ist dann eh wieder da. Frage ist, hält er 90 Minuten durch, aber weiß man nicht. Aber ich nehme schon an, dass die einfach alles irgendwie fit kriegen und bei uns wird es genau das Gleiche sein und es wird halt schon stark über die körperliche Leistungsfähigkeit gehen, befürchte ich. Weil wenn es über das Spielerische geht, würde ich mir weniger Sorgen machen. Mhm.
Es ist ja so, dass, wir haben das ja vorher auch schon gesagt, dass Sturm die letzten Spiele auch immer wieder sehr überfallsartig begonnen hat. Ilz hat ja bei uns im Interview auch schon von anderen taktischen Spielereien gesprochen, nachdem es auch so oft hintereinander jetzt gegen Rapid geht bzw. gegangen ist. Gibt es eurer Meinung nach eine Variante, dass dieses Spiel komplett anders verlaufen könnte und dass man vielleicht gar nicht so starten wird, wie man erwartet, dass Sturm starten wird?
Ehrlich gesagt nicht. Also ich kann mir jetzt nicht was grundlegend anderes vorstellen, wie Sturm spielt. Also ehrlich gesagt, natürlich ist es vielleicht von der Energiefrage her, dass man versucht, besser Haus zu halten. Aber eigentlich ist es schon die erste Bremsen, die dann in den Kopf reingeht, wird dann wahrscheinlich Chris Ilzer sagen. Und sie können eh nur spielen, wie sie immer spielen. Also ich erwarte von Sturmseite da kein komplett anderes Spiel. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen eigentlich.
Mhm. Frank, du?
Ja, ich habe es eh vorher schon gesagt. Also ich halte es auch nicht für wahnsinnig wahrscheinlich. Wir haben ja die Experimente mit dieser pendelnden Viererkette gesehen. Das ist ein Element, das wir nicht mit jedem Personal spielen können, aber mit mehreren Personalvarianten. Und somit steht uns diese Möglichkeit ja eigentlich situativ zur Verfügung. Da müssen wir jetzt nicht komplett anders aufstellen dafür. Und ich glaube, dass das aber schon das höchste der Gefühle ist, was wir vielleicht an Variationen sehen, weil mir fiel ja jetzt nicht ein, was wir erprobt hätten, das erfolgsversprechend ist und Rapid vor eine völlig unlösbare, also völlig unerwartet und deshalb unlösbare Aufgabe stellt, weil eins muss man schon sagen, gigantisch überraschend sind unsere Aufstellungen eigentlich ganz selten. Mhm.
Und ganz abseits dessen, wie groß schätzt ihr bei dieser ganzen Emotionalität, dieses Duell ja natürlich Aufgeladenheit mit sich bringt, dass das Trainerduell vielleicht noch ein bisschen weiter eskaliert? Stichwort Spygate.
Also jetzt vor dem Spiel in den beiden Pressekonferenzen, zumindest in der von Sturm, ist Chris Ilzer noch einmal danach gefragt worden und war da sehr deeskalierend unterwegs und beziehungsweise hat er gesagt, er hat dazu alles gesagt und konzentriert sich jetzt natürlich nur mehr auf die Partie. Es ist nicht ganz auszuschließen, dass in der Hitze des Gefechts da dann nochmal irgendwas eskaliert. Kann man auch vorstellen, dass das vielleicht irgendwie dann am Feld durchaus auch hitziger werden kann. Muss jetzt nichts mit dem Trainerduell zu tun haben, aber generell, dass es Rapid vielleicht auch dann so versuchen wird. Ja, ich glaube, dass diese Geschichte vorerst jetzt einmal abgehakt ist und da jeder seinen Punkt gemacht hat.
Mhm. Wir haben ein bisschen was Organisatorisches. Info von Sturm zum Thema Ablauf. Thomas Seidel und Lukas Marek bekommen zu den Aufstellungen noch die etwaigen Torjubel dazu. Yeah. Die Zeremonie der Siegerehrung und so weiter bleibt beim ÖFB.
Super.
Yeah.
Das heißt, es ist gesichert, dass wir an Tagen wie diesen und We Are the Champions hören. War klasse.
Ich freue mich wirklich. Danke für nix.
Ich freue mich wirklich. Super.
Danke für nix, ehemaliger Arbeitgeber ÖFB, gell, Andi?
Ja, aber damit haben die Kolleginnen und Kollegen aus meiner ehemaligen Abteilung nichts zu tun. Null.
Mhm. Ja. Also.
Ja, genau.
Also, da nehmen wir es um, stell dir vor, du bist der ÖFB, die zwei Vereine kommen daher und sagen, du lass uns das machen. Also, da sagst du ja das Justament nein, oder? Wenn du der gelernter Österreicher bist.
Wahrscheinlich, ja.
Mhm, genau, und das passiert halt da wahrscheinlich auch. Und dann ist halt die Frage, wie kommunizieren die Vereine das? Weiß ich nicht, vielleicht total lieb und nett, vielleicht aber so nach dem Motto, wir kennen es besser. Also, wir wissen nicht, was dafür sorgt, dass das so ist. Man könnte in andere Länder schauen. Man
hat es immer schon so gemacht.
Genau. Deswegen ist man könnte in andere Länder schauen, da funktioniert es anders auch gut. Aber gut, in andere Länder schaut man im ÖFB nicht so gerne.
Mhm. Jetzt, ich versuche das jetzt parallel am Handy jetzt gerade rauszufinden. Schiedsrichter, wer
wird Gieshammer, Sebastian Gieshammer, ja.
Gieshammer, Ingenieur Sebastian.
Ingenieur?
Wo Ingenieur, hat er denn? Breitfuß.
Jetzt musst du aber googeln, wo er den Ingenieur hat.
Ja, genau, welche HTL da zuständig ist.
Ich glaube, er kommt aus Salzburg, der Gieshammer.
Mhm. Mehr weiß ich nicht. So viel dazu. Herr Wonisch, it's your turn.
It's my turn?
Yes.
Sind wir schon so
Honigtags.
Weit. Honigtags, ich verstehe. It's Honigtags time. Ja, ich habe am heutigen Montag kurzfristig versucht, unseren Honigtags-Experten Uwe Hölzl, unseren Co-Trainer, zu erreichen. Er war jetzt nicht ganz simpel, War vor allem, also eigentlich war es schon simpel, nur terminlich war schwierig und da bin ich selber auch teilweise schuld dran gewesen. Es hat dann dazu geführt, dass der Uwe mit Mühe und Not schon zu Hause war und ich zeitgleich im Auto gepodcastet habe, also quasi im parkenden Auto, keine Angst, aber ich habe meinen Laptop und mein Mikro im Auto aufgebaut und bin dann mit dem Handy im Auto gesessen. Der Parkwächter hat mich etwas entgeistert angeschaut, aber macht ja nichts. Und ich habe dem Uwe ein paar Fragen gestellt. Leider haben wir ein kleines technisches Gebrechen gehabt, darum moderiere ich jetzt quasi meine Fragen und dann schneiden wir euch die Antworten vom Uwe dazu hinein. Ne? Geht so auch, tut mir leid, dass es nicht anders funktioniert hat. Meine erste Frage an den Uwe war ganz simpel, wie es ihm nach dem gestrigen Fight in Salzburg jetzt so geht und was der Uwe auf diese recht simple Einstiegsfrage gesagt hat, könnt ihr euch jetzt anhören.
Ja, zuerst ist mir sehr gut gegangen, hat alles sehr gut ausgeschaut, aber man denkt, den werden wir heute gewinnen. Aber dann, so in der 60. Minuten, dann ist halt Salzburg immer stärker geworden. Wir haben uns leider viel zu viel zurückgezogen, haben wir vorhin so hoch attackiert. Und dann zum Schluss eigentlich war es ein richtiges Zittern auch. Und ich habe schon richtig gewartet, dass der Schiri endlich abpfeift, muss ich sagen.
Danach habe ich dann weiter in Richtung Kabine gefragt, weil der Uwe uns umrissen hat, wie es für ihn so war. Wie die Stimmung und Meinung in der Kabine nach dem Spiel war, ob die Trauer um die vergebene Vorentscheidung dominiert hat oder die Haltung, dass wir die Punkte schon noch machen werden, die wir brauchen und dass wir als Tabellenführer zurück nach Graz kommen.
Also gestern nach dem Match in der Kabine waren sie eher ein bisschen deprimiert, geknickt, die Spieler. Also waren sie auch mit einer selber nicht zufrieden, also die letzten 30 Minuten nicht so gut waren und aber heute, muss ich sagen, weil sie wieder gekommen sind zum Training, war die Stimmung schon ganz anders. Und ich glaube, sie haben auch gewusst, dass eigentlich die Ausgangslage, ich sage einmal, besser geworden ist. Weil wir haben Salzburg gehabt und der Abstand ist gleich geblieben.
Ich konnte es dann natürlich nicht lassen und musste ihn natürlich nach Michael Beereth fragen und seinen Sitzer in Minute 35, 36, weiß ich jetzt gar nicht genau, und wie das so ist, ob er den schon vergessen und oder verdrängt hat oder ob das schon noch an ihm nagt. Und unsere Annahme hat der Uwe dann mit folgenden Worten bestätigt.
Also ich glaube, gestern und heute hat schon ein bisschen knockern. Ja. Wer weiß, dass eine riesengroße Chance war auf 3-0, aber ich glaube, spätestens morgen steckt er das weg, da ist er viel zu viel Stürmer.
Dann haben wir uns dem Countdown zum nächsten Kracher gewidmet, dem All-or-Nothing-Spiel gegen die ausgeruhten Rapidler. Und da habe ich den Uwe auch gefragt, wie seine Einschätzung ist, ob der LASK so wahnsinnig stark war oder ob Rapid da halt wirklich im Schonmodus unterwegs war. Und da waren sich Uwe und ich ganz schnell einer Meinung.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Rapid einfach alles auf das Cup-Finale ausgerichtet hat und sie haben ja einige Spieler geschont, wie wir wissen, weil sonst ist das Eisen nicht der Satz, kommt erst nach 30, also nach 60 Minuten, spielt nur 30 Minuten, nur um ein Beispiel zu nennen. Also sie haben alles darauf ausgelegt, dass sie im Cup-Finale voll frisch sind.
Und zum Stichwort ausgeruht sein, habe ich dann ein bisschen gefragt, wie es bei uns mit der Regeneration ausschaut und wie halt das restliche Programm bis zu unserem Auftritt im Zweitstadion unten am Wörthersee so aussieht. Und da hat der Uwe eine grobe Skizze für uns gehabt in der Antwort.
Ja, wie gesagt, heute haben wir uns getroffen, war halt für die Startspieler reiner Regenerationstag. Sie haben das einfach genützt, alle Möglichkeiten, was sie haben, die Physios, Massagen, Sauna, Kältebecken, alles, was halt möglich ist. Wir haben dann gut gegessen und sind dann um 14 Uhr oder was nach Hause gegangen. Ich glaube, einige werden sich dann noch niedergelegt haben. Und morgen treffen wir uns wieder. Mittag, dann ist ein Abschlusstraining und dann, ich glaube, um 17 Uhr oder was geht es mit dem Bus nach Klagenfurt.
Stichwort Honigtags, ich habe ihn dann auch schon gefragt, ob er sich beim Honigtags bleibt oder ob er schon geresearched hat nach einem anderen hochaggressiven schwarz-weißen Viech, das er dann in die Ansprache einbauen kann, aber der Uwe hat mir dann erklärt, dass er in der Vorausplanung solcher Dinge das ein bisschen anders angeht und zwar so, wie er es uns jetzt klärt sein wird.
Ja, ich habe mir schon kurz Gedanken gemacht, was ich morgen, also am Mittwoch, nicht morgen, was ich am Mittwoch mache. Aber ich möchte das noch ein bisschen auf mich zukommen lassen, mal schauen, was morgen tun. Ich mache das auch viel so gefühlsabhängig, muss ich sagen. Und ich glaube, eigentlich brauchst du im Finale ja gar keinen motivieren, als jeder von Haus aus top motiviert.
Und zum Schluss habe ich Uwe dann noch gebeten, uns exklusive Worte an die Hörerinnen und Hörer von Black FM mitzugeben, was er vor dem Cup-Finale sozusagen noch einmal verlautbaren möchte. Und in sehr knapper Form hat der Uwe dann das zum Besten gegeben.
Ja, liebe Hörer und Hörer der Black FM, möchte ich nur sagen, Mittwoch 17 Uhr, alle vor dem Fernsehen oder im Radio hören, holt uns ganz, ganz fest die Daumen. Wir wollen den Titel unbedingt verteidigen und wieder nach Graz mitnehmen.
Ja, und damit waren dann meine 15 Minuten Fame mit Uwe Hölzl am Telefon auch zu Ende.
Sehr schön.
Sehr, sehr schön.
Mhm. Ich finde super, dass er sich explizit an die daheimgebliebenen Hörerinnen und Hörer wendet in seiner Ansprache. Und nicht nur an die, die auch dabei sind am Wörthersee. Man muss an alle denken, sehr gut.
Ich habe es grandios gefunden, dass er die an den Radiogeräten
ja.
mitbedacht
vielleicht,
hat.
Vielleicht
die daheimgebliebenen.
Genau.
Oder Teletext. Die daheimgebliebenen und nicht zurückgebliebenen. Das ist ein massiver Unterschied, möchte ich hier an dieser Stelle auch nochmal bitte.
Alter.
Nein. Ja, das ist gleich wie diese. Nein, müssen haben wir oft genug gehört. Nein, müssen wir nicht schneiden. Gleich aufgehört wie die berühmten Einlaufkinder. Okay. Frauen, Bundesliga.
Den Übergang musst du jetzt hinkriegen,
Mike. Ja, alles von Einlaufkinder zu Frauen.
Toi.
Jetzt bin ich mal gespannt, gell?
Viel Spaß.
Mach mal.
Gut, in der Frauenbundesliga gab es am vergangenen Wochenende leider nichts zu feiern für die Schwarzen. Das Team von Sagunduran Duran verlor beim Ligagrösus SKN St. Pölten mit 0:1. Andi, wie ist dieses Ergebnis einzuordnen?
Ich habe mir die Highlights auf ÖFB-TV gegeben, die ja dann wirklich immer ganz gut gemacht sind, wo man dann einen ganz guten Einblick bekommt von diesem Spiel, um auch was Lobendes über den ÖFB zu sagen an dieser Stelle. Jedenfalls war die Partie ein bisschen kurios, ganz ehrlich, weil der Schiedsrichter keine unwesentliche Rolle gespielt hat, nämlich auf beiden Seiten. Es hat in der ersten Hälfte ein Tor gegeben, wo für St. Pölten, wo Marielle El-Sharif die Gegnerin abräumt, die köpfelt aber trotzdem rein, der Schiri erkennt das Tor aber nicht an und keiner weiß warum. Ich habe es jetzt in den Highlights auch nicht erkannt, weil man merkt es einfach nicht. Dann hat es noch eine Szene gegeben, Konteraktion für Sturm in der ersten Hälfte. Zuerst war es ein klares Foul an einer Sturmspielerin. Der Ball geht aber weiter in Richtung SKN-Tor. Laura Grumböck erobert den Ball, wäre allein durch. Und der Schiri pfeift dann das Foul von vorher. Und hat sich auch keiner mehr auskennt. Und das Gegentor war total dämlich, weil es war, glaube ich, nach einer Standardsituation einfach ein abgefälschter Schuss aus der zweiten Reihe. Und bitter einfach nur. Man muss auch noch dazu sagen, Sturm hat noch eine sehr gute Möglichkeit dann wirklich gehabt durch Elena Kössler, die aber dann verhindert worden ist von der Torfrau von St. Pölten. Die Highlights sehen, muss ich sagen, ja, nur 0:1 gegen St. Pölten zu verlieren, ist jetzt keine Schande. Und die Möglichkeiten waren durchaus da und eine kuriose Schiedsrichterleistung hat da auch eine nicht unwesentliche Rolle gespielt. Aber ja, man muss damit leben.
Mhm. Wie sieht jetzt auch noch das weitere Programm aus? Hast du das irgendwie im Schirm?
Ja, ich habe es da gerade offen. Frank, bist du schneller als ich?
Ich weiß nicht, ob ich schneller bin als du, aber vielleicht bin ich ungefähr gleich schnell. Also wir haben Spieltag 16 ein Auswärtsspiel bei Union Klein München, Sonntag 5.5., 13 Uhr, okay, Anpfiffzeit für nach Salzburg fahren. Dann haben wir ein Heimspiel am Sonntag, dem 12.5., wo wir parallel ist vorher schon am selben Tag die Auswärtspartie gegen den LASK stattfindet. Da spielen die Sturmdamen um 12.45 Uhr. In welchem Stadion, Herr Derler?
In der Grube.
Hervorragend, in der Grube. Und Spieltag 17, ein Auswärtsspiel beim First Vienna FC. Das ist am 19.05. Die Anpfiffzeit ist hier noch offen. Und das letzte Spiel in der diesjährigen Liga haben wir am 2.06. zu einer noch offenen Uhrzeit zu Hause gegen den FC Bergheim.
Wo, Andi Teller?
In der Grurm.
Ausgezeichnet. Sehr gut.
Genau.
Dann, für die Zweier war wieder mal Drama angesagt in der vergangenen Runde. Nach dem Spiel in Bregenz hat man wieder ein 2:0 aus der Hand gegeben und diesmal gegen Dornbirn zu Hause sogar noch mit 2:3 verloren. Jetzt wieder in deine Richtung fragend, Andi, was war da los?
Ja, wieder einmal das volle Drama und das, obwohl man nach 4 Minuten 2:0 führt. Ich muss sagen, ich habe auch hier nicht allzu viel gesehen, außer die wichtigsten Szenen. Aber am Ende hat man dann halt doch wieder defensiv zu viele Fehler begangen, hat zwar davor noch Chancen, das 3:0 zu machen, das 4:0 zu machen, und je länger die Partie gedauert hat, umso unsicherer ist man dann wieder geworden, und der traurige Höhepunkt war dann, dass tatsächlich ein Eigentor von Mustafić, glaube ich, war es, per Kopf für die Entscheidung gesorgt hat, und das gegen so einen Gegner. Das war jetzt schon zum wiederholten Male, wenn man sich in Erinnerung ruft, die Partie in Bregenz, wo man 2:0 aus der Hand gegeben hat, dann immerhin noch das 3:3 erzielt hat. Die Partie in Kapfenberg, wo man bis zur letzten Aktion 1:0 vorn war und dann den Ausgleich hat hinnehmen müssen. Also mit den ganzen Punkten würde es jetzt sportlich schon um einiges besser ausschauen, aber ja, man kriegt es einfach nicht hin. Mhm.
Und was da los war, das haben wir auch den Coach Jürgen Säumel gefragt, und das hat er dazu geantwortet.
Wir sind gegen Dornbirn super gestartet, dann wurden wir zu passiv, hatten zu große Abstände in Breite und Tiefe. Dadurch sind wir nicht mehr so wie gewünscht in die Zweikämpfe gekommen. Trotzdem finde ich, hatten wir vor der Pause und unmittelbar nach der Pause Riesenchancen auf das 3 bzw. 4:0. Also einfach gesagt, sind wir mit unseren Chancen zu fahrlässig umgegangen und haben bei beiden Gegentoren Geschenke verteilt.
Ja, und was wir auch generell wissen wollten, sind es vor allem die Defensivprobleme, die man da einfach nicht in den Griff bekommt. Und Jürgen Säumel hat dazu Folgendes gesagt.
Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir insgesamt über das ganze Frühjahr gesehen schon kompakter agieren. Auch die Daten zeigen, dass wir weniger Großchancen zulassen. Die Gegner kommen deutlich weniger durch oder hinter unsere letzte Linie. Trotzdem gibt es natürlich viele Dinge, die wir verbessern wollen und auch verbessern müssen, wie zum Beispiel eben wie oben genannt die kürzeren Abstände, Standardsituationen defensiv, auch die Duellqualität wollen wir verbessern, und natürlich gilt es auch, die individuellen Fehler zu minimieren.
Wie es jetzt weitergeht, wenn man auf die Tabelle blickt, schaut das gar nicht so gut aus, und auch das haben wir den Jürgen gefragt.
Mein Fokus liegt auf der täglichen Arbeit mit den Spielern. Mein Ziel ist, das Spiel und die Mannschaft zu verbessern und weiterzuentwickeln. Mit dem Andi Schicker habe ich einen super Austausch, und es wird auch für alle Szenarien im Hintergrund einen Plan erstellt. Aber mein voller Fokus liegt, wie gesagt, auf die tägliche Arbeit mit der Mannschaft. Ich bin überzeugt, dass wir die Liga halten können, auch wenn die Aufgabe natürlich schwierig ist.
Genau, und jüngst, also heute, kam ja die Lizenzentscheidung, dass Leoben und Dornbirn auch in der zweiten Instanz keine Lizenz bekommen haben. Hat Säumel deshalb gewusst, dass Sturm 2 die Liga halten wird, Frank oder Andi?
Vielleicht hat er was gewusst, ja. Kann sein, dass da schon irgendwas herumgegeistert ist. Es ist aber schon bemerkenswert, wenn man sich diese zweite Liga wieder mal anschaut, dass da regelmäßig die Teams aufstellt. Mich hat ja sehr verwundert, dass der SV Stripfing tatsächlich in zweiter Instanz diese Zulassung erhalten hat, nur deswegen, weil man den Hauptsitz des Vereins ein paar Kilometer in Richtung, weiß ich nicht, verschoben hat, dass man nahe genug dran ist, um die Spiele in der kommenden Saison in der Generali Arena auszutragen. Also da wird jeder Graubereich ausgenutzt, um da irgendwie den Wisch zu ergattern. Und ja, bei Leoben überrascht es eigentlich, glaube ich, keinen, zumindest keinen, der nicht beim TSV Leoben tätig ist. Die leben ein bisschen in ihrer eigenen Welt, kommt mir vor, und machen ja mitunter die Medien dafür verantwortlich, dass sie jetzt keine Lizenz haben, was einfach nur lächerlich ist. Aber das Gute ist aus Sturmsicht, das stand jetzt zumindest, nachdem auch Austria Salzburg und ich glaube Wels von unten stand jetzt da keine Zulassung erhalten. Schaut so aus, glaube ich, stand jetzt, dass da möglicherweise sogar niemand runtergeht. Und Sturm 2 stand jetzt die Klasse hält, was sportlich natürlich ja äußerst glücklich ist, sagen wir mal so.
Mhm. Franky, hast du dazu?
Ja, also ein kleiner Zusatz. Ich habe heute irgendwo gelesen, dass DSV keinen Einspruch einlegt gegen die Lizenzverweigerung. Könnten sie ja.
Bin mir noch nicht ganz sicher.
Das habe ich irgendwo gelesen und das würde ich wild finden, wenn die das einfach jetzt hinnehmen auf einmal. Aber vielleicht sind sie einfach noch nicht fertig mit dem Overtippen vom Einspruch. Kann auch sein. Und jetzt muss man vorausblickend aufs nächste Jahr sagen, wenn es sich wirklich so ausgehen sollte, dass man als Sturm 2 die Klasse hält, dann ist das natürlich für die Sache gut. Mhm. Die Art und Weise, mit der das passiert, sollte einem aber doch ein bisschen zu denken geben. Und ich hoffe, dass dieser Nachdenkprozess bei den handelnden Personen im Verein auch stattfindet. Weil, eins muss man schon sagen, sportlich hätte es, sage ich mal, vermutlich nicht gereicht. Und das sollte man schon wissen und sehenden Auges in die nächste Saison gehen und sich überlegen, wie man den sportlichen Verbleib in dieser Liga, die eine Knochenmühle ist und schwierig ist, wie man den ein bisschen sichern kann, weil nochmal darauf zu hoffen, dass sicher wieder irgendeine Kapazunder da unten zerreißt, ist halt keine nachhaltige Überlebensstrategie.
Mhm. Na, garantiert nicht. Nur ergänzend zu dem ganzen Lizenzzeug noch, ich glaube, 8 Tage haben die Clubs jetzt noch Zeit, die da jetzt nichts gekriegt haben, also keine Zulassung bekommen haben, da Protest einzulegen vom ständig neutralen Schiedsgericht. Meines Wissens nach dürfen sie da aber keine neuen Unterlagen mehr einreichen, sondern einfach nur protestieren dagegen und das halt irgendwie begründen. Und bis spätestens Ende Mai, also bis Meisterschaftsende, wird man es dann hoffentlich wissen, ob Sturm 2 aka Jakomini 09 auch in der Saison 24-25 Zweitligist ist oder nicht.
Und dann schaffen wir es mal nach Gleisdorf.
Aber ja, spätestens oder dann. Der Heimer hat mich schon letztens böse angeredet in der Kurve.
Zu Recht.
Eigentlich schon.
Zu Recht. Mich nicht, weil ich war nicht einmal in der Kurve.
Ja, eben.
Ja. Habe mich nicht hingetraut.
Ja. Ja, wo auch immer Sturm 2 dann spielen wird, wir haben Jürgen Säumel gefragt, wie es mit ihm persönlich weitergeht.
Über meine persönliche Zukunft mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Wie gesagt, also mein Fokus liegt voll auf die kommenden 5 Spiele, auf die Arbeit mit der Mannschaft. Möchte Spieler verbessern, wir möchten uns weiterentwickeln, die Arbeit mit der Mannschaft, mit dem Trainerteam. Macht mir große Freude, aber alles Weitere wird man dann nach der Saison sehen.
Ja, genau. Und ein Spieler, der in letzter Zeit sehr positiv herausgeragt ist, ist Leon Grgic mit 4 Toren und einem Assist in den vergangenen 4 Spielen. Und so schätzt der Coach seine Form derzeit ein.
Die aktuelle Form von Leon und seine Entwicklung freut mich natürlich, weil er auch ein sehr ehrgeiziger Spieler ist. Auch er sollte sich weiterhin voll auf die kommenden Spiele fokussieren, konstant Leistungen bringen, sich weiterentwickeln und einfach Vollgas geben. Mit seinem gerade 18 Jahren ja, spielen Konstanz und Geduld eine wichtige Rolle. Aktuell ist er auf einem sehr guten Weg. Ich glaube, dass der Verein einen klaren Plan mit ihm hat. Alles andere wird dann auch die Zukunft zeigen.
Ja, genau. So viel zu den O-Tönen von Jürgen Säumel. Genau. Und wir sind ja jetzt eigentlich schon am Ende dieser Sendung angelangt. Herr Wonisch, gibt es hinsichtlich unseres 100-jährigen Bestehens.
Sehr schön, der 100-jährige Podcast. 100
Jahre Black FM.
Sehr schön. Da haben wir noch reinschreien müssen in die Membrane. Genau, gibt es irgendwelche organisatorischen Updates?
Die ich nicht am Anfang der Sendung schon gesagt hätte, wenige. Es ist eine Indoor-Location, Regen ist also wurscht. Also grundsätzlich ist schönes Wetter erwünscht und angesagt, aber Regen war halt wurscht. Wir können auch bei Regen senden. Grundsätzlich mit den Öffis anreisen ist eine hervorragende Idee. Für die, die das gar nicht schaffen, es gibt ein paar Parkplätze, aber wenn jetzt 50 Leute mit dem Auto kommen, geht nichts mehr. Also bitte, wenn es Öffi geht, dann Öffi. Fahrrad kann man auch fahren, kommt man auch ganz brauchbar dorthin. Für Fahrradeln gibt es unendlich viel Platz zum Abstellen. Das ist ein eingezäuntes Gelände, also es kann euren Fahrrädern eigentlich quasi nichts passieren. Ja, was noch zu sagen ist, das ist keine Party-Location, sondern ein Fotostudio. Also bitte Obacht geben und nicht die Wände taggen, bitte, wenn es leicht geht. Es gibt vielleicht zu essen, daran arbeiten wir noch. Es gibt ganz sicher zu trinken, das haben wir schon gesichert. Und jede Menge Gäste auf der Bühne. Sonst fällt mir jetzt nicht mehr wahnsinnig viel Organisatorisches ein, muss ich sagen. Habe ich was vergessen, das euch noch im Hinterstübchen geblieben ist?
Andi?
Na, ich glaube, das Wichtigste...
Außer, dass es grandios wird.
Ja, das sowieso.
Und der Jürgen ist auch dabei. Überraschen. Und Jürgen Bucher ist endlich wieder dabei.
Genau.
In alter Frische.
Genau, frisch und erholt.
Frisch aus dem Urlaub.
Aus dem Urlaub.
Er bricht das Malle zurück.
Er bricht den Urlaub extra ab, um auch dabei zu sein. Genau. Na, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Es werden definitiv Fotos und maybe Videoaufnahmen gemacht. Wenn ihr das nicht wollt, müsstet ihr das bitte beim Eingang gleich bekannt geben, dass wir euch dann da verschonen können.
Und vielleicht nicht nur für Getränke ein bisschen Kleingeld mitnehmen.
Genau, gerüchteweise gibt es vielleicht unterstützenderweise für Black FM mehr zu erwerben als nur Bier oder Wein oder auch Antialkoholika. Genau, vielleicht. Also eventuell den Geldbeutel anfüllen. Und nein, genau, super organisatorischer Hinweis, wir werden keine Bankomatkasse haben. Das haben wir nämlich als eine Frage schon bekommen. Wir werden keine Bankomatkasse. Ne? Also Karten zahlen, ne? Bares ist Wahres.
So übrigens auch wie beim Cup-Finale, wo man nicht nur das Ticket ausdrucken muss, sondern auch nur bar zahlen kann. Österreich 2024,
Wie meinst du, im Stadion oder im
Bus? Soweit ich das in den...
Im Bus, in unserem Bus
kann man... Im Bus ist mir schon klar, nein, auch vor Ort. Ich habe ja gelesen, ich habe geredet vom Wörthersee.
Im Fandorf.
Im Bus. Im Fandorf, soweit ich weiß, im Stadion selber bin ich mir gar nicht sicher, aber sehr geil finde ich ja, dass man die Karten ausdrucken muss. Das ist schon...
Das ist eine Info, die an mir zum Beispiel auch vorübergegangen ist.
Ja, solange du den QR-Code nicht nachzeichnen musst, ist alles gut.
Hättest du die Faninformationen auf sksturm.at gelesen, würdest du es wissen. Mhm. Aber jetzt sage ich es da.
Ja, danke. Okay. Danke, dass es nicht nur mir gesagt hat. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, das ist doch keine Selbsthilfegruppe. Aber wenn es manchmal so wird.
Manchmal schon.
Ja.
So ist es. Also bitte Drucker nachfüllen. Vor Mittwoch.
Druckerpatrone.
Drucker mitnehmen.
Drucker mitnehmen.
Ja, genau. Okay. Ja, gut. Im Namen von Black FM bedanken wir uns ganz herzlich beim Team von der Spot für den technischen Support bei dieser Sendung. Und wie immer ein ganz großes Danke für eure Zeit und fürs Zuhören. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen auf unserer Facebook-Seite oder Instagram. Und wie immer freuen wir uns über 5 Sterne in der Podcast-App eurer Wahl und vielleicht ein Like, Follow oder Abo für unsere Social-Media-Präsenzen. Luki Krentl hätte gesagt, es ist angerichtet. 4 Finalspiele stehen in den kommenden Tagen und Wochen am Programm. Am Mittwoch kann man den Pokal zum 2. Mal in Folge nach Graz holen und in der Meisterschaft stehen die Chancen gar nicht so schlecht, nach 13 Jahren wieder den Meisterteller in die Höhe stemmen zu können. Wir drücken auch der Zweier natürlich, also Jakomini 09, die Daumen, dass es mit dem Klassenhalt doch noch klappt und wünschen den Frauen des SK Sturm nur das Beste für die verbleibenden Partien. Am Mittwoch gilt alles raushauen für den Cup-Titel und für uns alle gilt, egal ob in Klagenfurt, vor den Bildschirmen oder anderen Empfangsgeräten, alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend auf alle Fälle. Bis bald bei Black FM.
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.